Grüß Sie, mein Gast heute, oder umgekehrt, ich bin zu Gast heute im Falkenhof bei Paul Klima. Herr Klima, würden Sie gern mit einem Ihrer Vögel tauschen und bei welcher Gelegenheit?
Ja, tatsächlich würde man hin und wieder ganz gerne mal mit einem der Vögel tauschen. Und ja, das ist vielleicht tatsächlich der Steinadler. Also wir arbeiten ja mit unseren Greifvögeln auch als Filmtierausbilder und sind dann hin und wieder mal an ganz, ganz tollen Spots irgendwo in den Alpen unterwegs. Naja, und wenn man da irgendwo auf 3200 Meter auf dem Riesenberg steht irgendwie im Schatten des Adlers und der Adler macht seine Schwingen auf und gleitet vom Felsen weg ins Tal hinaus und schwebt dann majestätisch da irgendwo über den Tälern. Ja, da würde man dann doch ganz gerne mal dieses Gefühl so erleben, wie es der Adler lebt.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Stefan Parisius im Gespräch mit
Paul Klima, Falkner, Tiertrainer und Filmemacher.
Schön, dass ich da sein darf auf dem Falkenhof in die Tramszell. Ja, geht's denen wirklich? Ich meine, denen geht's ja wirklich gut. Ich meine, die müssen nicht viel tun, um zu fressen bei Ihnen?
Im Prinzip haben sie das schönste Leben, ja genau. Also sie können fliegen, wenn sie wollen, aber im Gegensatz zu dem Greifvogel, der draußen in der Natur lebt, müssen sie halt nicht unbedingt in der großen Regelmäßigkeit arbeiten, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Und deswegen werden Greifvögel in Gefangenschaft auch deutlich älter als in der Natur draußen.
Weil man projiziert es dann immer so rein, wie die Vorstellung gerade war. Und dann steht er da oben und dann geht er los über den Adler und so weiter. Und fühlt er sich da richtig wohl? Der macht es doch, weil er Hunger hat, oder?
Naja, es gibt zwei Seiten. Also man wird sicher sehr viele Falkner-Kollegen treffen, die einem genau das erzählen wollen. Nein, ein Greifvogel hat keinen Spaß am Fliegen. Also das ist für den Arbeit und das tut er in erster Linie nur zum Nahrungserwerb. Und naja, in erster Linie mag das schon stimmen. Aber da gibt es natürlich auch noch einiges nebendran. Also wenn die Bedingungen gut sind, also der Vogel sich das vom Ernährungszustand erlauben kann, die Energie zu verbrauchen, die er beim Fliegen einsetzen muss, wenn er am richtigen Spot ist, die Thermik ist toll, Aufwinde sind da, dann möchte ich dem Greifvogel den Spaß am Fliegen ganz bestimmt nicht absprechen. Und ich erlebe das tatsächlich auch draußen immer wieder selbst. Wenn ich zum Beispiel irgendwo wirklich auf dem Berg bin und lass den, sagen wir mal, Adler starten. Ja, und der geht raus und fängt an, in der Thermik zu kreisen. Und dann lange ich in meine Falknertasche und hole ein schönes Fotostückchen hinaus und lege das auf einem Baumstumpf oder auf einen Felsen. Und der Vogel, dem würde es nur um den Nahrungserwerb gehen, also um den schnellen Erfolg. Dann müsste er eigentlich sofort runterstürzen, sich auf die dicke, fette Ratte oder das Kaninchen setzen, fressen und sagen, so Papi, alles gut gegangen, jetzt machen wir Feierabend. Das tun sie aber ganz oft nicht. Sondern wenn die Thermik gut ist, dann schießen die da oft eine Viertelstunde, eine halbe Stunde rum über dem Tal und schauen mich mit dem Hintern nicht an. Ja. Warum sollte der Vogel das nicht tun, wenn es ihm wirklich nur um den Nahrungserwerb ging?
Wir werden es nachher vielleicht noch erleben, wenn wir rausgehen ins Gelände hier in die Tramszell. 50 sind Sie jetzt? 51, 50?
52.
52, oh, Entschuldigung. Was wollten Sie denn mit 15 werden?
Mit 15 wollte ich definitiv Falkner werden, ja.
Wo kam das her?
Ich komme eigentlich aus dem Altmühltal, bin in Riedenburg geboren und dort gibt es auf einer schönen Burg eine tolle Burgfalknerei mit damals einem riesengroßen Vogelbestand, also wahrscheinlich eine der größten Falknereien in Europa. Und ja, mit 13 bin ich dann sehr viel auf dieser Burg gewesen, weil meine Mutter da mal vorübergehend in der Gastro gejobbt hat und ich nach der Schule dann auf die Burg gekommen bin und die Hausaufgaben waren fertig, naja, dann hat man halt Zeit gehabt als 13-Jähriger und dann bin ich halt rumgelungert so zwischen all den Adlern und all den Falknern. Irgendwann war es soweit.
Also Spielplatz praktisch.
Ja, sozusagen, ja. Gell? Also großer Abenteuerspielplatz. Ja. Irgendwann war der erste Vogel auf der Hand und ja, da war es um mich geschehen. Ne? Und ich stolz wie Harry und jetzt, das war dann für mich einfach vorgezeichnet, dieser Weg. Es war klar, also das ist das, was ich machen möchte.
Ja, ja. Aber trotzdem dann erstmal nochmal eine Runde Sicherheitsschreinerlehre.
Ja, genau. Das war mir tatsächlich auch ganz wichtig. Das war auch etwas, was mir alle Kollegen damals sehr ans Herz gelegt haben. All dieweil Falkner an sich ist zwar ein anerkanntes Berufsbild, aber ja kein Lehrberuf in dem Sinne. Mhm. Und jetzt leben wir in wunderschönen Deutschland und es ist halt von großem Nutzen, wenn man ein Papier in der Hand halten kann, auf dem draufsteht, dass der Burme was Anständiges gelernt hat.
Wie funktioniert aber der Beruf überhaupt? Also kann das jeder? Also kein Ausbildungsberuf, wie Sie sagen, aber kann ich morgen hingehen und sagen, grüß Gott, ich bin jetzt Falkner?
Naja, morgen nicht, aber im Prinzip ist es fast so. Also um Falknerei, egal ob man es privat ausübt und mit einem oder zwei Greifvögeln auf die Beizjagd geht oder ob man das dann tatsächlich mal als Beruf ausüben möchte. Die Zugangsvoraussetzung ist einmal der Jagdschein. Mhm. Und da kann man in Deutschland die Waffenkunde und das Schießen weglassen, da wird man nicht dazu gezwungen. Mhm. Aber alle anderen Fächer sind obligatorisch und das macht durchaus auch Sinn, weil Falknerei ist im Ursprung nichts anderes als eine Form der Jagd.
Punkt. Und wie ist das heute bei den Falken oder bei den Tieren hier? Also wie nahe sind Sie mit dem, was Sie machen an der Jagd? Also Sie machen viele Workshops, Filmausbildungen und so weiter. Aber spielt da Jagd auch noch eine Rolle?
Da spielt Jagd durchaus eine Rolle. Ist es so, dass hier bei uns am Hof zwar zunächst einmal wir natürlich die Falkner Workshops machen. Wir bilden Greifvögel für Film- und Fernsehproduktionen aus. Aber im Herbst-Winterhalbjahr gehe ich mit einigen meiner Tiere auch auf die Beizjagd.
Und bei
Beizjagd. Und zwar kommt das von mittelhochdeutschen Wort Beizen, heißt Beißen. Mhm. Und ist abgeleitet davon, dass der Falke ein sogenannter Bisstöter ist.
Aha.
Der seine Beute zwar mit den Fängen greift und festhält und bindet, aber tötet sie mit einem gezielten Biss mit dem Schnabel ins Genick.
Und was erwischt dann der Falke, wenn Sie mit ihm auf der Beizjagd sind?
Also ich jage hauptsächlich mit meinem Steinadlerweibchen, der Fritzi. Und ja, wir gehen im Herbst hauptsächlich auf Feldhasen und auf Rehwild.
Mhm. Und da hat es auch was gegeben im letzten Herbst?
Da hat es auch was gegeben im letzten Herbst, ja.
Ansonsten hatten Sie einen Falknerhof in Lenggries lange Jahre, einen großen.
Genau.
Sind dann vor 5 Jahren umgezogen nach Dietramszell hierher. Super Timing, oder? Mitten in Corona rein, gut erwischt.
Ja, eigentlich schon. Also es war fast so eine Punktlandung. Also wir haben 2019 hier noch die Voliere aufgebaut. Aber zum Hof gehört ja auch ein großes Gebäude. Und da war ja auch immer der Plan, nicht nur hier mit dem Falkenhof zu sein und das rein gewerblich zu nutzen, sondern eben auch hier zu wohnen. Und der Staubachhof, auf dem unser Falkenhof sich befindet, der ist Baujahr 1931 und
war da hat's also was
nicht
zu tun
im
gegeben.
Allerbesten Zustand. Da hat es einiges zu tun gegeben. Und da hatten wir auf einmal ganz furchtbar viel Zeit, hier Fenster zu schleifen, Böden zu schleifen, neu zu versiegeln und alles auf Vordermann zu bringen.
Aber von diesen großen Flugshows, wie Sie sie früher gemacht haben, in Lenggries, haben sich ja eh verabschiedet. Das heißt, wie funktioniert das Geschäftsmodell hier?
Das funktioniert so, dass wir eben keine großen Shows machen, wo sehr viele Leute anwesend sind, sondern wenn die Gäste zu uns kommen, dann melden sie sich vorher an und wir halten das in sehr, sehr, sehr kleinen familiären Gruppen. Unser großer Workshop zum Beispiel sind es maximal 5 Teilnehmer und ja, dann sind die hier den ganzen Tag bei mir und wir arbeiten gemeinsam mit den Greifvögeln. Mhm. Also da geht es nicht darum, nur zuzuschauen, passiv und ein nettes Erlebnis zu haben, sondern wir nehmen die Leute an der Hand und gehen direkt hinein in die Methodik der Falknerei. Und da geht es unfassbar wichtig auch darum, dass die Menschen die Hintergründe verstehen, wie das funktioniert, warum der Vogel da überhaupt mitmacht, wie man ihn so weit bringt. Und dass es ihm hoffentlich gut geht dabei.
So, jetzt sind wir draußen vor der Voliere im Falkenhof. Wie groß ist das ganze Gelände?
Also insgesamt sind es rund 4 Hektar.
Ja, mhm. Und die Voliere allein hat wie viel Quadratmeter?
Wir haben 2 große Volierenanlagen, gesamt sind es knapp 500 Quadratmeter überbauter Raum.
Mhm. Und so alles selber gebaut, da kommt die Schreinerlehre wieder.
Da kommt die Schreinerlehre ins Spiel. Also beim Aufstellen haben wir mitgeholfen.
Also gehen wir rein. Schauen wir mal rein in die Voliere. Vorhängeschloss ist offen. Also das ist ein Gang, der ist so 30 Meter lang, schätze ich jetzt mal.
20. Also die gesamte Voliere ist 25 Meter lang und hinten am Kopfende ist noch eine Voliere quer. Und insofern der Versorgungsgang hier in der Mitte, der ist relativ genau 20 Meter lang.
Und schön hoch.
Also schön hoch, ja.
Also 4 Meter, 3,5.
Ja, 3,5. Es schaut so ein bisschen aus wie in einem Hotel. Du hast den Flur in der Mitte und rechts und links und hinten geht es eben durch die Tür in die Zimmer hinein und da wohnen dann jeweils die Vögel.
Wie im Hotel, hier ist auch die Minibar, das ist ein Kühlschrank.
Da ist die Minibar, genau.
Warum steht da ein Kühlschrank?
Ja, weil das Futter der Tiere natürlich auch irgendwo einen Platz braucht. Und gerade im Sommer, wenn es warm wird, mit dem rohen Fleisch muss man natürlich schon drauf schauen, dass da nichts verdirbt.
Das ist also jetzt dann was?
Das sind jetzt heute Eintagsküken. Ansonsten füttern wir hier im Falkenhof Mäuse, Ratten, Wachteln, Tauben, Kaninchen, Rehfleisch. Es geht so querbeet und also diese Eintagsküken, naja, das ist im Prinzip ein Nebenprodukt der menschlichen Lebensmittelproduktion.
Es sind einfach Küken.
Ja, ne? Alles Männer.
Tot, Komma tot.
Ja, genau.
Aus dem Kühlschrank.
Die kommen aus der Liegehennenzucht. Hähne, also Männchen, legen keine Eier und deswegen werden die gleich nach dem Schlupf
die werden jetzt auch aufgezogen, die männlichen Küken.
Ja, im allerbesten Falle in den Bruderhahn-Projekten, aber in der regulären Massentierhaltung werden nach wie vor die Hahnküken aussortiert.
Das heißt, das ist Abfall für die? Und für euch wichtiges Futter?
Im Prinzip
Futter.
Ist es Abfall, für uns ist es wichtiges Futter und für das, dass es Abfall ist, ist es doch noch ganz schön teuer.
Wie viel Küken frisst dann so ein Adler am Tag?
Ein Adler, ein Steinadler, um die 8 bis 10 Küken pro Tag. Das entspricht einer Menge von ungefähr 350 bis 400 Gramm Fleisch. Mhm. Und wenn man das jetzt wiederum ins Verhältnis setzt zum Körpergewicht, also unser Steinadlermännchen, der Bruno, hat ein Kampfgewicht, wenn er fliegt, so um die 3,5 Kilo. Seine Schwester, die Fritzi, fliegt mit 4,5 Kilo. Also da sind wir irgendwo bei 8 bis 12% vom eigenen Körpergewicht gerechnet, was der Vogel jeden Tag an frischem Fleisch verzehrt. Mhm. Das braucht er auch, vorausgesetzt, er fliegt und bewegt sich.
Das müssen natürlich die Leute auch mögen, jetzt hier, die zu den Workshops kommen, weil die müssen das ja auch füttern und in der Halb, weil sonst kommt ja der Vogel nicht.
So
der kommt
ist es, ganz genau.
Ja. Aber zum Vegetarier kriegst du die nicht.
Den Greifvogel, nein, ja, tatsächlich nicht. Nee, also vegetarische und vegane Ernährung für Greifvögel, das funktioniert tatsächlich so nicht.
Dann gehen wir jetzt trotzdem mal zu Bruno, zu dem alten Fleisch, oder? Zu
welchem? Ja, gehen wir gerne mal zu Bruno, dann nehmen wir schon mal ein paar Hühnchen mit und dann gebe ich dir auch gerne schon mal hier einen Falkenhandschuh.
Das ist Leder?
Das ist schönes, dickes
auch
Leder.
Nicht aus Spaß, sondern weil ich gelernt habe, dass die einfach mit den Krallen die Viecher umbringen?
Ja, genau. Also die Falken, das hatten wir vorhin schon mal, sind ja sogenannte Bisstöter. Mhm. Ganz schmale, schlanke, lange Zehen, mit denen sie die Beute festhalten und dann mit dem Schnabel durch einen gezielten Biss ins Genick töten. Alle anderen, also der Bussard, der Adler, der Habicht, der Milan, sind sogenannte Grifftöter. Also die töten die Beute tatsächlich auch mit der Kraft der Füße. Mhm. Und jetzt, wenn wir wieder zum Steinadler zurückkehren, das größte Tier, das der fängt, um sich davon zu ernähren, ist ein ausgewachsenes Reh.
So, und da setzt er sich ins Knack, auf gut Deutsch, und zieht mit den Krallen an, Ende Reh.
Druckkraft pro Fang geht so um die 100 Kilo, die sie da an Presskraft entwickeln können.
Das hab ich als
Die
Mensch.
Langen Krallen sind teilweise bis zu 8 cm lang und doch eigentlich nadelspitz. Also es sind in Wahrheit furchtbare Waffen. Ohne Handschuh.
Ich finde das mit dem Handschuh gut.
Es ist mir sehr recht.
Wunderbar. Und das weiß der, aber der würde das ja jetzt nicht machen, oder? Also der hält mich ja nicht für ein Reh. Also der würde jetzt ja nicht so zudrücken, oder?
Naja, ist schon alleine, wenn der Vogel sich festhält, um auf der Hand zu sitzen, nicht runterzufallen, da ist schon eine ganz schöne Gewalt dahinter.
Also dann mit Handschuh, Bruno. So, hinein.
Einen wunderschönen guten Tag. Dürfen wir zu dir kommen, lieber Bruno?
Bruno.
Ja, Hallöchen, mein Süßer. Schau, Besuch da.
Bruno, das ist ja ein luxuriöses Apartment. Das sind ja 25 Quadratmeter. Der sitzt größtenteils im Freien.
30, sind über 30 Quadratmeter, ja.
Mhm. Sitzt größtenteils im Freien. Ist der einsam, weil er so alleine hier, der hat auch kein Fenster zu den anderen? Nee.
Ja, es ist so, dass die Greifvögel untereinander hier ja eher in Konkurrenz stehen. Mhm. Also wenn du Greifvögel in einem Paar zum Beispiel halten möchtest, dann müssen sie auch wirklich als Paar etabliert sein. Das heißt, die müssen sich verheiraten. Ja. Mhm. Und in dem Moment, wo du falknerisch mit dem Vogel arbeitest, das heißt aktiv ihn fliegen lässt, auch aktiv mit dem Vogel auf die Beizack gehst, müssen sie eigentlich in Einzelhaltung stehen, weil die Gefahr ist tatsächlich sehr groß, dass der Größere, der Stärkere den Kleinen mal zum Frühstück verspeist.
Okay. So, Bruno ist wie alt?
Bruno ist jetzt 12 Jahre alt und das, was wir jetzt gerade schon gehört haben, ist Balzen.
Balzen.
Also jetzt ist
Bruno,
ja
alter Freund.
Also das ist tatsächlich die Zeit, wo die Greifvögel draußen schon in der Hochbalz sind. Also jetzt werden auch schon die Eier gelegt. Aha. Und so in etwa 6 Wochen, so rund um den 1. Mai, schlüpfen bei uns in den Alpen dann die jungen Adler aus den Eiern.
Züchtest man du auch? Züchten.
Du könntest ist bei uns neben Kriegsschauplatz. Also wir spielen da und dort mal so ein bisschen rum mit dem Falkenpärchen oder so, aber hat keinen kommerziellen Hintergrund.
Wie funktioniert es die tägliche Arbeit? Unabhängig von den Shows und von Workshops oder so, wie viel musst du tatsächlich mit dem Vogel arbeiten?
Ja, also das ist pro Vogel am Tag irgendwas zwischen 15 Minuten und 2 Stunden.
Okay,
man kann das gar nicht so ganz genau sagen. Also der Tagesablauf mit einem Vogel wäre jetzt so, dass man irgendwann am Vormittag morgens einmal zum Vogel in die Voliere geht. Man holt ihn auf die Hand, setzt ihn auf die Waage, um sein Gesicht zu überprüfen, um herauszufinden, ob er auch wirklich in Fluglaune ist. Mhm. Und dann sitzt er oft bei uns draußen im Garten, ein bisschen in unserer Nähe. Und dann irgendwann kommen die Trainingsflüge.
Also, dann holen wir ihn jetzt einfach alle mal her.
Dann holen wir ihn jetzt einfach mal auf die Faust.
Das heißt, das kommt das mit dem toten Küken.
Genau.
Das in der Faust ist.
Stopp.
Bei
und schon
Ihnen
sitzt er hier bei uns.
Schon sitzt er bei Ihnen. Toll.
Genau.
Das ist, und das Küken schmeckt ihm.
Das Küken schmeckt ihm sehr gut.
Schlagartig nicht mehr geballt. Es ist nicht ungrausam, aber andererseits, das Küken ist schon tot. Und der Adler lebt immer noch.
Ja,
und
so
dann haut
das.
Er auch wieder ab, oder wie? Ist das Küken weg?
So ist das Küken weg und jetzt spekuliert er natürlich drauf, dass es das nächste gibt.
Ja.
Wollen Sie vielleicht auch mal versuchen,
ja, bitte, Bruno bitte,
zu füttern?
Bitte.
Dann lasse ich ihn noch einmal hier auf seinen Sitzplatz oben hinauf hopsen.
Flatter, flatter.
Flatter, flatter. Und dann gehen wir einmal kurz 2-3 Schritte weg.
Jawohl.
Und dann hier mit dem Hand auf das Küken festhalten.
Ja, das
haben Sie sich klauen lassen.
Da war er schneller als wir. Ja,
gell?
Bevor wir so weit sind.
Das ist auch so, dass ein Greifvogel jetzt nicht mehrmals am Tag normalerweise draußen fliegt, jagt und frisst. Also ein Mäusebussard, der wird vielleicht 3, 4 oder 5 Mäuse über den Tag gesehen brauchen, um auf seine Kosten zu kommen.
Aha.
Aber ein Steinadler, der geht einmal fliegen. Wenn er einen Hasen oder einen Gamskitz gefangen hat, dann frisst er sich satt. Dann kann er auf einmal bis zu ungefähr 1/3 seines eigenen Körpergewichts an frischem Fleisch fressen. Und das reicht ihm dann aber auch für 3, 4, 5 Tage.
Dann ist Ruhe.
Dann ist
auch
Ruhe,
hier nichts mit Fliegen. Also
genau.
Gut.
Und wenn ich mit dem Vogel täglich arbeiten möchte, dann wird er natürlich nicht komplett vollgefüttert, sondern kriegt eine Tagesration, die etwa ebenso 8-12% seinem Körpergewicht entspricht. Und dann ist er so eingestellt, dass ich am nächsten Tag wieder mit ihm arbeiten kann.
Also dann sind wir bei Bruno nach dem 3. Küken jetzt so weit, dass wir sagen, jetzt lassen wir ihn in Ruhe.
Ja,
wieder,
genau.
Da der wieder sitzen.
Hier noch eins auf seinen Teller oben drauf gelegt.
Jawohl.
Und
schwupps.
Genau.
Okay.
Zu Gast bei Stefan Parisius.
Paul Klima trainiert Raubvögel für den Film.
Das ist also eine dieser Einnahmequellen, jetzt unabhängig von den Workshops, die dann, wo wir gerade waren, in der Voliere eben anfangen und stattfinden. Aber wahrscheinlich, wenn man trainiert für einen Film, ist das eine Geschichte, die sehr einsam ist mit Falkner und Vogel, oder?
Ja, das ist sehr oft so. Es liegt in der Natur der Sache. Wir sind sehr nah an den Bergen dran und wir haben eben auch 2 Steinadler im Bestand. Und die meisten Einsätze für einen Film, die wir machen, sind tatsächlich auch mit den Steinadlern und da ganz speziell für Naturfilmproduktionen. Wir haben wahnsinnig viel
Terra X gab es, glaube ich, mal, ne? Deutschland von oben.
Genau. Haben wir mitbegleitet bis zur vorletzten Staffel und auch die Kinoversion. Unser größtes Projekt mit großem Abstand war wie Brüder im Wind mit Jean Reno und mit Tobias Moretti. Mhm. Und das spielt eben auch in den Alpen. Und ja, da sind wir sehr oft an sehr, sehr einsamen Plätzen unterwegs. Und ja, wenn das Filmteam dabei ist, dann sind es ein paar mehr Leute. Aber wenn wir trainieren, dann ist es hin und wieder ganz einsam.
Und bei Harry Potter war es die Eule?
Bei Harry Potter war es die Eule, aber Vorsicht, nicht bei den Kinofilmen. Das waren englische Filmtiere. Hm. Aber wir haben hier in Deutschland natürlich den ein oder anderen Beitrag rund um Harry Potter herum mit unserer Schlingeule mitgestaltet.
Aber was heißt das? Trainieren, Raubvögel, das heißt doch immer, kann immer nur heißen, flieg bitte zum richtigen Zeitpunkt von A nach B, oder?
Ja, so ungefähr. Von A nach B ist natürlich eine Aufgabenstellung, die ein Stück weit dann auch planbar ist. Also Vorausgesetzt natürlich immer, dass der Vogel überhaupt mitspielt. Aber es geht ja nicht nur darum, irgendwie einen Vogel 100 Meter von A nach B fliegen zu lassen, sondern gerade in dieser hochalpinen Kulisse wollen wir natürlich auch, dass die Vögel rausgehen ins Tal vor irgendwelchen schönen Felsenkreisen. Mhm. Und da hört es dann ein kleines bisschen auf mit der Planbarkeit, weil es gibt weder eine Fernsteuerung, noch kann ich dem Vogel einen konkreten Auftrag mitgeben, wo er denn bitte hinfliegen möchte. Und da ist es sehr, sehr wichtig, dass man ja die Situation vorher gut einschätzt. Und da ist sehr nützlich, wenn man ein kleines bisschen was weiß über Wind, über Thermik, Luv und Lee. Und ja, mit aus diesem Grund habe ich vor vielen Jahren einfach selbst eine Fluglizenz für Gleitschirm erworben und bin viele, viele Jahre selbst recht intensiv Gleitschirm
geflogen. Sie fliegen mit den Vögeln dann?
Ich bin teilweise dann auch mit den Vögeln geflogen. Ich habe sogar mal einen Falken und einen Rotmilan ausgebildet, mit mir zusammen Gleitschirm zu fliegen und während dem Flug bei mir auf der Hand zu landen.
Ach, komm.
Das hat auch tatsächlich gar nicht so schlecht funktioniert. Ist allerdings unfassbar aufwendig und deswegen habe ich es dann irgendwann mal wieder aufgehört. Also an dem Punkt, wo ich für mich selbst und die Welt den Beweis erbracht hat,
es geht.
Ja, es geht und ich kann das. Wenn es am schönsten ist, dann soll man aufhören. Und dann habe ich gesagt, nee, okay.
Aber passt. Sie machen ja auch Adern zu Kameramännern.
Ja, das auch. Und das ging los.
Also da sind Sie führend, glaube ich. Oder das war früh und schnell. Also das heißt,
tatsächlich,
Eagle Cam ist Ihre Erfindung?
Vielleicht nicht ganz. Also es gab schon vorher da und dort immer wieder mal Versuche, Vögel mit Kameras fliegen zu lassen. Auch die BBC hat da schon eine ganz tolle Doku vor rund 30 Jahren gemacht. Allerdings waren wir die Ersten, die es geschafft haben, einen Steinadler mit einer wirklich hochauflösenden Kamera loszuschicken, also mit einer HD-Kamera. Das ist mit dem Umstand geschuldet gewesen, dass damals halt die ersten HD-Kameras rausgekommen sind, die so klein waren, dass es überhaupt vorstellbar war, einen Vogel damit loszuschicken. Und wir haben das dann über die Jahre weiter kultiviert, haben irgendwann dann mal mit Fraunhofer in Erlangen eine spezielle Eaglecam entwickelt im Rahmen des Kinofilmprojekts wie Brüder im Wind und sind jetzt an dem Punkt, wo wir mittlerweile Kameras haben, die halt in 4K aufzeichnen und gerade noch 30 Gramm wiegen.
Aber das ist dann natürlich jetzt erst recht Zufallsprodukt, dann was rauskommt. Oder weil du kannst dem Vogel ja nicht sagen, ah, jetzt schau mal nach links, dann filme, bitte zoom jetzt rein. Haben die einen Lautsprecher? Nein, sie können ja gar nicht mit denen interagieren.
Also interagieren nur über visuelle Zeichen. Es ist auch so, also Greifvögel hören sehr wohl genauso gut oder vielleicht genauso schlecht wie wir Menschen. Aber wesentlich für die Orientierung und für die Handlung des Tieres ist der visuelle Sinn. Also Greifvögel sind einfach verdammt gut. Und da gibt es natürlich schon die Möglichkeiten, da und dort ein Zeichen zu geben. Aha. Aber das hat sehr, sehr schnell Grenzen.
Aha. Jetzt ist das Trainieren eine Möglichkeit für Film. Eine andere Möglichkeit, mit Raubvögeln viel Geld zu verdienen, klischeemäßig jedenfalls, wäre wohl, sie einfach als Jäger auszubilden und in die Golfstaaten zu bringen und da so richtig Geld zu machen. Teilweise. Welche Erfahrungen gibt es da?
Sehr begrenzt. Also ich war wieder mit der Vogelkamera in Katar und habe da vor, mein Gott, das ist auch schon 15 Jahre her etwa, auf den Falken des Prinzen kleine Mikrokameras angepasst, die dann Jagdflüge dieser Falken dokumentiert haben. Das war es aber dann mit meinen Erfahrungen mit dem arabischen Raum und der Falkenreihe dort. Also ich habe da sehr schnell festgestellt, das ist nicht meine Welt. Ich bin da einfach zu sehr mit meinem Erdboden hier, mit der Heimat verbunden und
kann mir
das gar nicht vorstellen.
Ja, aber es gibt es natürlich. Ich glaube, gerade auch aus Bayern, oder? Dass aus Bayern Vögel da dann für
richtig. Ja, zum Beispiel die Tierärztin Dr. Müller ist Münchnerin und die leitet die bekannteste und wohl größte Vogelklinik, also Greifvogelklinik in Abu Dhabi, wird dort auf Händen getragen. Wenn man gut ist, dann kann man da sicherlich ein gutes Auskommen haben. Aber man muss natürlich auch mit dem kulturellen Hintergrund dort klar kommen. Hm. Und das ist nun bei mir so, das ist halt nicht meine Welt.
Hm. Bleibe im Lande und so und redlich. Was kostet so ein Steinadler bei uns?
Naja, zurzeit plus minus 2000 Euro. Also das kann man sich leisten. Das ist für einen sehr guten Jagdhund auffällig.
Ja,
also in der Regel als Jungvogel. Es ist schon so, dass in der Regel die Falken auch ihre Greifvögel tatsächlich selbst ausbilden möchten. Das macht auch ein Stück weit Sinn. Also da weiß man dann durchaus, was man hat, wenn man es selbst formt und dem Vogel ja, die Dinge beibringt, die einem wichtig sind. Und vor allen Dingen, wenn man von Anfang an die Möglichkeit hat, ein positives Vertrauensverhältnis zum Tier aufzubauen, das ja die unbedingte Grundlage für eine erfolgreiche Zusammenarbeit ist.
Aber das heißt nicht, dass Sie beim Ei anfangen?
Nee, nicht wirklich. Also die Greifvögel, die wir in der Falknerei einsetzen, sind zwar sehr wohl in Gefangenschaft gezüchtet, in Gefangenschaft geboren. Mhm. In der Regel ist es aber so, dass wir eher versuchen, die Vögel in den Zuchtvolieren von den Elterntieren ausbrüten und aufziehen zu lassen. Also tatsächlich doch in Naturbrut. Und da geht es darum, eine Prägung auf den Menschen zu vermeiden. Es klingt jetzt im Ansatz ein bisschen komisch, weil wenn ich später mit dem Vogel ja zusammenarbeiten möchte, dann brauche ich ja ein gutes Verhältnis zum Tier. Und da wäre es ja auf den ersten Blick so, dass eine Prägung vielleicht wünschenswert wäre. Ist es aber nicht, weil ich durch die Prägung, also durch eine Handaufzucht, die ich machen würde, eine Artgleichheit herstelle zwischen Mensch und Tier. Mhm. Also der Adler glaubt, ich bin ein Adler, oder der Adler glaubt, er ist ein Mensch. Mhm. Das kann man jetzt drehen und wenden, wie man möchte. Das Ergebnis bleibt das gleiche. In dem Moment, wo Futter und Beute ins Spiel kommt, habe ich automatisch eine Konkurrenzsituation zu meinem Vogel. Mhm. Und da kann es gerade bei den größeren und wehrhaften Greifvögeln ganz schön sportlich werden, wenn der sagt, hey Freund, lass du mal bitte die Finger von meinem Futter.
Ja.
Ja. Und echt schwierig kann es dann werden und wird es in der Regel einfach auch in dem Moment, wo die Greifvögel geschlechtsreif werden. Weil das, was dann unweigerlich passiert, ist, dass sich der Greifvogel mit seiner Hauptbezugsperson, mit seinem Falkner, mit seinem Tiertrainer verpaart. Also man wird geheiratet.
Aha.
Die fragen nicht. Die machen das einfach. Jetzt ist es ja ganz nett, wenn der Adler mal kuscheln möchte. Probleme gibt es dann aber mit anderen Menschen, die mich hier am Hof besuchen. Weil das ist ja dann hier unser eigenes Brutrevier. Und gerade im Frühjahr, im Sommer, während der Brut- und Aufzuchtzeit der jungen Vögel, wäre es so, dass andere Menschen der Vogel dann so sieht als ja, revierfremde Adler, die hier bei uns eindringen, da haben sie nichts zu suchen und im blödesten Falle greift der Vogel an.
Das ist dann, wenn man Workshops machen möchte mit Besuchern, nicht wirklich. Wie machen Sie das eigentlich? Wir sind ja jetzt gerade wieder zurück in der Stube. Ich sehe ja nur, hier sind zwei Katzen, die sind vergleichsweise gut genährt. Wenn Sie mit den Steinadlern unterwegs sind?
Das sind die Miezekatzen im Haus.
Okay, dann bleiben die jetzt drin und wir gehen raus?
Und wir gehen raus.
Lass man fliegen?
Machen wir das so.
Ja? Wunderbar. Zurück im Freigelände vom Falkenhof in die Tramszell mit Paul Klima. Da steht eine Waage. Warum?
Also die Waage, die brauchen wir, um vielleicht nicht unbedingt jeden Tag, aber doch in einer sehr großen Regelmäßigkeit das Gewicht unseres Vogels zu kontrollieren. Wenn ich mit dem Vogel sinnvoll und strukturiert arbeiten möchte, dann gehört ein bisschen Appetit dazu. Das heißt, ich muss ihn irgendwo in einem Wohlfühlfenster einstellen und den idealen Kompromiss finden, dass er genügend Kraft hat und Kondition und Ausdauer, um seine Flugübungen zu erledigen, um gegebenenfalls bei der Beizjagd Beute zu fangen. Aber der Appetit, der muss doch groß genug sein, dass er auch irgendwo einen Anlass hat zur Arbeit.
So, da steht jetzt also bei Calimero 118 Gramm.
Ganz genau.
Das spricht schon mal dafür, dass es kein Steinadler ist, sondern...
Ganz genau. Das ist ein Buntfalke und damit der kleinste Falke oder kleinste Greifvogel generell, den wir jetzt hier bei uns im Falkenhof haben.
Das ist dann eher so im Wellensittichbereich.
Ja, ein Wellensittich wäre schon noch mal deutlich kleiner.
Ne? Also gut, zeigen, Calimero.
Genau. Hallo, mein lieber Calimero, da ist er ja schon.
Sitzt auf der Fußschwelle.
Ja.
Trotzdem ist die Voliere an und für sich, okay, hier keine 30, aber vielleicht...
7,5
Quadratmeter.
Genau, ist auch gleichzeitig tatsächlich unsere kleinste Voliere.
Fliegen die dann hier drin auch tatsächlich von...
Naja, von Sitzplätzchen zu Sitzplätzchen, aber fliegen in dem Sinne ist es dann nicht. Gell? Das ist ein erweitertes Hin- und Herhopsen. Aber die größte Voliere im tollsten Zoo der Welt kann einem Vogel, einem Greifvogel, natürlich den Freiflug nicht ersetzen. Das ist ja das Schöne an der falknerischen Haltung, dass man ein wildes Lebewesen an sich bindet, indem man ihm jeden Tag die Freiheit schenkt.
Oh, darüber denke ich gleich noch mal nach. Jetzt muss aber Calimero auf die Waage.
Ja, genau.
Wie kriegst du den auf die Waage?
Halt mal einfach den Finger hin und lass den Calimero draufsteigen. Auch der ist in Frühjahrs- und Waldstimmung.
Der steigt nicht drauf.
Ja, der hat ganz andere Sachen im Kopf.
Rein,
also eher unanständige Dinge.
Ne? Okay.
Deswegen bückt er sich auch so.
Ne? aber Calimero klingt nach Männchen.
Calimero ist ein Männchen, ja.
Der muss sich ja da nicht besitzen.
Ja, doch, um dem Weibchen zu imponieren, zeigt
so,
er seinen
kommt
schönen
er
braunen
auf
Hinterkopf.
Die Waage.
Auf die Waage.
Warum fliegt er da nicht weg?
Weil er uns lieb hat.
Okay. Also um die Größe noch mal klar zu machen, mit dem Wellensittich nehme ich zurück, aber also, ich sage mal drei Wellensittiche.
Irgendwo zwischen Wellensittich und Taube.
Und Gewicht, jetzt Achtung.
So, und jetzt
das ist wie bei Preisboxern.
Freundlicherweise da drauf. Und da sind wir bei 98,8 Gramm.
Also von 118 gestern.
Ganz genau.
Der hatte nichts gekriegt.
Der hat schon ein halbes Küken gegessen gestern. Jetzt ist allerdings so, was man bei dem Wiegen auch immer ein bisschen im Hinterkopf behalten muss, ist die Futtermenge, die man ihm vorher gefüttert hat. Sie fressen ja teilweise sehr, sehr viel, bis zu einem Drittel von ihrem eigenen Körpergewicht. Mhm. Und jetzt ist die Frage, hat er schon komplett durchvertaut? Mhm. Ist er komplett leer? Mhm. Und das ist er jetzt. Die letzte Fütterung, die ist so 22 Stunden her. Das heißt, der ist jetzt leer.
Okay.
Ja, also das ist jetzt quasi unser Morgengewicht nach der Morgentoilette nach dem Aufstehen.
Weil dann will er nachher auch fliegen.
Das ist anzunehmen, ja.
Und ich gehe mit ihm raus, der zittert.
Ja, der ist schon aufgeregt.
Nein, die haben ja auch, was haben die für einen Herzschlag? Die haben einen ganz schnellen Herzschlag.
Ja, brutal schnell. Also Herzfrequenz ist etwa dreimal so schnell wie beim Menschen. Ein Ruhepuls von einem Mäusebussard wäre bei etwa 170 Schlägen. Hallo, Herr Calimero.
Jetzt haben sie ihn hier rausgebracht und festgebunden, habe ich gesehen.
Genau.
Warum? Würde der wegfliegen?
Also, wegfliegen in dem Sinne nicht. Aber wir stehen gerade am Saisonanfang und diese Woche sind wir jetzt quasi in den Abschlusstrainings, bevor nächste Woche die Workshops wieder starten. Und da setzt man in der Falkenerei ganz gerne die sogenannte Lockschnur ein. Also das ist im Prinzip eine Longe beim Pferd, eine lange Leine. So das kleine Netz, das einen noch auffängt, bevor man in die richtigen Freiflüge wieder hineingeht. Damit man einfach mal antestet, ob der Vogel schon so richtig in Fluglaune ist. Und das würden wir jetzt eben tatsächlich auch mal ausprobieren.
Das ist also eine, ja, wie lang ist die?
Die ist jetzt abgerollt so auf 5 Meter.
5 Meter lang? Das heißt, er soll jetzt dann einen 5 Meter großen Kreis?
Oder? Nee, sondern er soll direkt zu Ihnen auf die Hand fliegen.
Zu mir auf die Hand
fliegen? Das wäre jetzt mal so grundsätzlich der Plan. Also deswegen haben wir ja hier in der Schüssel diese wunderschönen kleinen Fleischstücklein vorbereitet.
Also diese Fleischstückchen zwischen Daumen und Zeigefinger. Es ist ein bisschen eklig und dem Vogel ist es ziemlich wurscht. Weil mit der Schnur mache ich gar nichts.
Gar nichts.
Okay.
Genau. Einfach also nur die Hand zeigen.
Die Hand zeigen, aber der schaut woanders hin. Deswegen ist das unglücklich natürlich. So, jetzt da schaut er.
Tja, lieber Calimero, schau, Bestechungsgeld wird erhöht.
Jetzt kommt er von der anderen Seite, na klar, wenn's Herrchen ruft.
Na, er putzt sich. Genau, also hat, glaube ich, gerade noch keinen großen Sinn nach Fliegen.
Also es steht ihm nach anderen.
Nach Päuschen.
Okay. Ja. Und nochmal zu der Frage Festbinden und Freiflüge. Okay, er will jetzt nicht, ist ein gutes Recht. Hm. Der würde ja auch Entfernungen von, weiß ich, 30 Metern, 40 Metern oder so fliegen.
Oder mehr.
Oder mehr. Aber ist er jetzt bei dem Steinadler zum Beispiel oder bei den Falken wieder anders? Und die sind ja vollkommen frei.
Die sind dann vollkommen frei.
Warum kommen die zurück?
Ja, ganz einfach, weil sie letztendlich ein enormes Vertrauensverhältnis aufgebaut haben zu uns Menschen. Sie wissen ganz genau, es passiert ihnen nichts Schlimmes bei uns. Und sie haben natürlich auch einen Nutzen davon, wenn sie mit uns kooperieren und wieder zu uns zurückkommen, weil sie da gefüttert werden.
Ganz okay. Genau. Das ist alles Berechnung.
Das ist alles Berechnung. Und auch wenn man mit dem Vogel später auf die Beizjagd geht, man muss sich das wie ein Team vorstellen. Mhm. Also der Falkner ist ja nicht der Herr des Vogels, also das Herrchen oder das Frauchen, sondern wir sind ein Team und Jagdkompanen. Und im Prinzip ist es genau andersrum als beim Jäger mit der Waffe. Da ist der Jäger, und der Hund ist der, der dem Jäger zuarbeitet. Ja. Bei uns in der Falkenerei ist es genau andersrum. Der Jäger ist der Vogel und ich als Falkner, ich bin der Wasserträger, der meinem Vogel zuarbeitet, der ihn trainiert und ihn in die richtige Situation bringt, dass er einen jagdlichen Erfolg haben kann.
So sieht das jedenfalls der Vogel.
So sieht das der Vogel und so muss ich es auch sehen, sonst funktioniert es nämlich nicht.
Und in der Realität haut da wirklich nie einer ab? Also die müssen doch...
Doch, natürlich, schon. Das liegt in der Natur der Sache. Also der Vogel soll ja wegfliegen, nur er soll wieder zurückkommen nach seinem Ausflug.
Und das heißt, wie lange bleibt dann einer schon mal weg?
Das Längste, was ich persönlich mal erlebt habe, war ein Steinadler. Der war 7 Wochen on Tour und ist selbstständig wieder heimgekommen.
Wieder zurück?
Wieder zurückgekommen.
Also wenn die abhauen und dann plötzlich am Tölzer Marktplatz landen, dann gehen die nicht auf, also da brauchst du dann schon den Papa Falkner.
Auch das kann vorkommen, dass der Vogel mal irgendwo beim Fremden auf der Schulter sitzt, einem tief in die Augen schaut und er fragt,
hast du ein totes Küken? Hast du zufällig ein totes Küken dabei?
Aha. Könnte sein, ja.
Wie verhalte ich mich richtig? Nein. Was ist das Wichtigste, was jetzt noch passieren muss, bevor die Saison losgeht und er dann vielleicht wirklich endlich mal wieder fliegt?
Letztendlich ist es nur noch eine Frage von 1-2 Tagen. Das Gewicht genau eingestellt und dann muss der Vogel wieder in seine Routinen finden. Das Ganze, was wir mit den Vögeln machen, ist eine Form der Konditionierung. Also im Gegensatz zu einem Hund ist ein Greifvogel nicht dressierbar, nicht erziehbar. Was aber sehr wohl geht, man kann ihn konditionieren. Das heißt, wir definieren Übungen, bringen den Vogel in die Situation, dass er die Übung ungefähr so erledigen kann, wie wir uns das vorstellen. Und immer wenn er das richtig macht, dann gibt es ein Leckerli, eine Belohnung, ein Lob.
Ja.
Und,
Bestechung.
Bestechung, ganz genau. Und mit der Zeit bilden sich Routinen und die werden nach und nach abrufbar.
Hier ist die Routine. Vogel sitzt auf Poller, fressen ist ihm wurscht, Leine interessiert ihn auch nicht. Aber das kann ja alles noch werden bis nächste Woche. Calimero.
Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Stefan Parisius trifft
Paul Klima. Allerlei feine Schupfnudeln.
Zurück in der Stube bei Paul Klima in Dietramszell am Falkenhof. Allerlei feine Schupfnudeln, weil es das gerade hieß. Steht draußen, habe ich vorher noch gesehen, auf einem großen Wagen, großen alten Wagen, als Überschrift, weil der Plan B war immer die Gastronomie.
Ja, nicht unbedingt nur der Plan B, sondern ein zweites Standbein. Das ist so entstanden, dass wir früher noch in Lengries selbst Mittelalterfeste veranstaltet haben mit Ritterturnier und allem drum und dran. Und wir haben da unsere Gastro-Geschichten eigentlich auch selbst gemacht. Und irgendwann mal bin ich in Kontakt gekommen mit einem Veranstalter in München, der einen mittelalterlichen Weihnachtsmarkt auf dem Wittelsbacher Platz jedes Jahr gemacht hat. Und der hat mich gefragt, du, pass auf, die Schupfnudeln, die wären noch frei. Das gefällt mir, was du da machst. Kannst du dir das vorstellen, dass wir das irgendwie bei uns machen? Ja, dann haben wir es halt gemacht und sind ins kalte Wasser gesprungen. Haben das 15 Jahre gemacht, eben diese allerlei feinen Schupfnudeln. Immer im Advent, das ist ja eine Zeit, wo es am Falkenhof eher ein bisschen beschaulicher zugeht. Ja. Das ist nicht so viel Arbeit und das hat uns halt ein bisschen Geld in die Winterkasse gespült, bis das nächste Frühjahr wieder losging. Und ja, das haben wir mittlerweile aufgegeben, weil es doch irgendwo, ja,
was Besseres, was Besseres gibt jetzt?
Ja, ja. Die Workshops einerseits.
Ja.
Und wir haben tatsächlich in Bad Tölz seit November 22 die Marktküche eröffnet. Also das ist jetzt ein kleines, niedergelassenes Restaurant, ganz schnucklig. Und da transportieren wir etwas, was uns tatsächlich auch sehr wichtig ist, nämlich gutes, gesundes Essen aus wirklich einfachen Grundzutaten. Da gibt es keine Farbstoffe, keine Geschmacksverstärker, keine Konservierungsmittel, sondern hands-on. Wir kochen aus der Möhre, aus der Linse, aus dem kleinen Stückchen Fleisch ein tolles Essen. Und ja, es hängt ja auch tatsächlich irgendwo mit
heißt
der Falkenheit
zusammen. Gleich. Trotzdem, heißt das, wenn man ganz ehrlich ist, auf der anderen Seite, es braucht schon auch noch ein anderes Standbein, weil das mit der Falknerei alleine zwar schön ist, aber jetzt auch nicht kostendeckend?
Jein, also es ist schon so, dass uns der Falkenhof momentan eigentlich ganz gut ernährt und das würde für sich stehend auch reichen, uns als Familie ganz gut über Wasser zu halten. Also zum Reichwerden ist es sowieso nichts,
ja.
Aber man kann ein anständiges Leben führen. Solche Dinge wie die Lockdowns der Corona-Zeit, die haben uns gelehrt, dass ein zweites Standbein vielleicht gar nicht so dumm ist.
Wobei, wenn der Falkenhof zusperren muss, dann muss die Küche auch zusperren, das Restaurant.
Ja, wir haben tatsächlich das von der Ausrichtung her so gestaltet, dass wir uns sehr, sehr stark auf Takeout spezialisieren. Mhm. Und das ist ja etwas gewesen, was also auch während Corona weitergegangen ist.
Ah, ja,
also
klar.
Die niedergelassenen Restaurants, ja, die jetzt eine riesen Gaststube haben, die haben zugesperrt, aber Takeaway, das ging.
Okay.
Und,
So, und wie war das jetzt mit Gemeinsamkeiten zwischen Falknerei und Marktküche? Raubtiere, Fütterung oder?
Ja, so kann man das auch sehen. Das ist auch ein sehr netter Aspekt. Nee, anders. Also Falknerei ist ein altes Kulturgut, das irgendwas zwischen 3.000 und 4.000 Jahre alt ist. Und das ist damals wie heute eigentlich eine Form der Jagd gewesen. Mhm. Also diente quasi ursprünglich der Ernährung des Menschen. Also man hat durch die Beizjagd mit dem Greifvogel draußen sich das Fleisch besorgt, das man dann später in der Bratpfanne zubereitet hat.
Wie macht man es eigentlich? Aber wenn der Vogel jetzt den Hasen hat, der frisst den doch.
Ja, das ist so. Also zumindest fängt er an zu fressen und da muss man halt einen anständigen Deal machen mit seinem Vogel. Also am Ende des Tages teilen wir.
Ja. Ah ja.
Also der Vogel kriegt seinen Anteil und ist auch total wichtig, dass der Vogel nicht das Gefühl kommt, dass er bei dieser Geschichte irgendwie beschissen wird. Ne? Weil,
was kriegt er dann? Er kriegt dann wieder ein totes Küken? Oder?
Ja, er frisst halt erstmal an dem Hasen oder an dem Reh los und dann irgendwann einmal werde ich ein Stück Fleisch aus meiner Falknertasche rauszaubern und dann gibt es ein Küken oder eine Maus oder eine Ratte oder eine halbe Taube und dann lasse ich den Vogel zu mir auf die Hand übersteigen und dann frisst er da weiter.
Okay, aber ich hatte unterbrochen. Entschuldigung, weil es ging um die Parallelen zwischen Falknerei und Marktküche.
Ja, genau. Also Falknerei ist eine Form der Jagd und diente schon immer für die Menschen zur Nahrungsbeschaffung. Und insofern ist auch die Brücke geschlagen in die Gastronomie für uns. Und weil die Falknerei ja eine sehr ursprüngliche Art der Nahrungsbeschaffung ist, findet sich das bei uns in der Marktküche auch wieder. Also nicht, dass ich jetzt das Reh, das ich auf der Beizjagd gefangen habe, in der Marktküche für die Gäste verkoche, aber eben diese Philosophie wirklich aus ursprünglichen Zutaten, der kompletten Verzicht auf Convenience und industriell verarbeitete Lebensmittel eine anständige Mahlzeit zu bereiten.
Abgesehen davon erzählt man sich, dass das Brot, was Sie machen in der Marktküche, das beste Brot der Welt ist?
Ja, vielleicht nicht das beste Brot der Welt, aber es ist zumindest mal ein wirklich gutes Brot.
Aber autodidaktisch alles, ne? Also ich meine, da hilft die Schreinerlehre nichts. Also
die Schreinerlehre, die hilft nichts und ja, tatsächlich ging es halt irgendwann mal los mit Ausprobieren. Mhm. Ja, und wie hat man das halt so gemacht? Da ist man halt irgendwo in den Supermarkt gegangen und hat sich so die Backmischung mit Sauerteig irgendwie besorgt und das dann nach Packungsanbau irgendwie angefangen zu verarbeiten. Ja, was mir gefehlt hat, war damals die Information, dass sich so ein Roggenteig sehr viel anders verhält als ein Weizenteig. Also das ist von der Konsistenz eher mit einem frisch angemachten Fliesenkleber zu vergleichen. Also nie mit so einem schönen, elastischen Pizzateig. Und insofern bin ich da das erste Mal wirklich gnadenlos gescheitert. Aber die Zeit habe ich mich da reingefuchst in das Thema. Und mittlerweile gibt es ja tolle Internetblogs. Ich habe also auch Seminare besucht zu dem Thema Backen und
backen
mich über die Jahre weiterentwickelt.
Und backen jetzt wie viel?
Ich backe so zwischen 10 und 20 Kilo Brot und Kleingebäck pro Woche.
Toll.
Für den Falkenhof, für uns als Familie und für
die Marke. Wie teilt sich dann die Zeit auf im Sommer? Also jetzt im Winter, okay, gibt es wenig Workshops, haben wir es gehört, da ist ruhiger bei der Falknerei, da ist wahrscheinlich mehr Zeit fürs Restaurant. Aber wie funktioniert es dann im Sommer?
Ja, da muss ich mich tatsächlich so ein bisschen reinteilen. Es ist schon so, dass wir in Tölz in der Marktküche natürlich auch Personal mit am Start haben.
Wir ist Sie und Ihre Lebensgefährtin?
Ich und meine Lebensgefährtin,
genau. Die auch Falknerin ist?
Die auch Falknerin ist.
Das heißt, die macht auch hier und wir macht beide auch unten und so?
So ist es, ja, genau. Es ist ein ganz klassischer Familienbetrieb, ja.
Jetzt müssen Sie noch mal raus. Also wie lange müssen die arbeiten draußen? Weil das, was wir gemacht haben, war ja nur ein Kurzausflug. Die brauchen wahrscheinlich noch was.
Ja, also es ist schon so, dass ich jetzt natürlich jeden noch irgendwo fertig füttern muss und einstellen muss. Wir sind ja jetzt gerade in der Saisonvorbereitung. Also nächste Woche geht dann tatsächlich die Saison bei uns los, die Workshops. Und ja, da muss ich die Vögel natürlich noch fit bringen für die ersten Einsätze.
Dann stören wir nicht weiter und halten nicht auf. Ganz herzlichen Dank, dass wir zu Gast sein durften auf dem Falknerhof.
Gerne.
Vielen Dank, Paul Klima. Dankeschön. Passt ganz gut zu dem, was Sie gerade gesagt haben, auch mit der Küche. Ich hätte noch einen Podcast-Tipp, den nachhaltigen Podcast von Bayern 1, nämlich heißt Besser Leben. Da geht es eben um Kleinigkeiten, mit denen man den Alltag ein bisschen sinnvoller machen kann. Zum Beispiel um die Frage, warum es ökologischer Unsinn ist, einen Plastik-Trinkhalm durch eine Macaroni zu ersetzen in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.